Deutschlandfunk. Der Tag.
Wer glaubt, dass es den menschengemachten Klimawandel nicht gibt, der kriegt jetzt von mehr als 100 WissenschaftlerInnen des IPCC einen Bericht um die Ohren gehauen, der im Prinzip zusammenfasst, was wir bisher über den Klimawandel wissen, also den aktuellen Stand und eben was so alles schiefläuft. Wenn man das liest, dann kann einem schon ein bisschen bange werden, ohne dass das jetzt hier irgendwie hysterisch klingen soll. Wir nehmen den Bericht gleich mal in den Fokus und sprechen darüber, wie sich unser Blick auf das Thema Klima geändert hat. Denn da ist seit dem letzten Sommer, wo wir zum ersten Mal in Deutschland die Dürre zu spüren bekommen haben, wirklich schon einiges passiert. Außerdem beschäftigt uns die SPD, ja, mal wieder, geht ja bis Ende des Monats drum, wer sich jetzt für den Parteivorsitz bewirbt und ja, irgendwie ist das Bewerberinnenfeld im Moment ein bisschen schmal. Die Themen in der Tag. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin! Hier im Podcast ging es gestern ja schon um Fleischkonsum und auch um dessen Beitrag zum Klimawandel. Und daran knüpfen wir heute sozusagen an. Der Weltklimarat warnt in einem veröffentlichten Bericht, die Folgen des Klimawandels, die könnten dazu führen, dass Nahrung knapper wird. Auch deshalb, weil es an Böden fehlt, die noch nutzbar sind. Die Ausweitung von Wüsten ist da ein Punkt, der den WissenschaftlerInnen Sorgen bereitet, aber auch die falsche Nutzung von Böden.
Wir verlieren nutzbare Böden durch Übernutzung, durch Wasserknappheit, durch falsche Nutzung. Denken wir an die Bewässerung in Trockengebieten, die zu einer Versalzung der Böden führt. Bei wachsender Weltbevölkerung verlieren wir im Prinzip damit einen wichtigen Teil unserer Lebensgrundlage. Und wir müssen hier in ein nachhaltiges Landmanagement eintreten.
Und das ist nur eine der Herausforderungen, die in dem Bericht benannt werden. Extremwetterereignisse werden zunehmen, das ist auch klar. Und damit muss man natürlich auch irgendwie einen Umgang finden. Jetzt nicht nur wir als Individuen, sondern vor allem auch politisch. Also sowohl mit Blick auf die Folgen des Klimawandels, aber auch wenn es darum geht, den Klimawandel nicht weiter zu beschleunigen. Also kurz gesagt, CO2 einzusparen. Es ist dringend, das sagt auch die Umweltministerin Svenja Schulze, SPD.
Der Bericht des Weltklimarates zeigt Klimaschutz. Das ist eine Existenzfrage für uns Menschen, denn der Klimawandel gefährdet unsere Ernährung, er gefährdet unsere Lebensgrundlagen. Wir riskieren mit unserer derzeitigen Lebens- und Wirtschaftsweise unsere Zukunft und natürlich auch die Zukunft unserer Kinder.
Sorry für den schlechten Klang. Die Ministerin war heute bei ihrer Pressekonferenz nur per Skype zugeschaltet und man hatte nicht für ein extra Mikrofon gesorgt. Dass der Klimawandel existiert und dass wir Menschen Anteil daran haben, also auch etwas verändern können, darüber sind sich ja mit Ausnahme der AfD alle deutschen Parteien einig. Nur wie wir unseren Anteil gestalten, also sprich auch verändern, da sind die Ansätze sehr unterschiedlich. Trotzdem, es tut sich was in der Politik. Selbst Markus Söder, CSU, spricht jetzt vom Klimaschutz. Die FDP hat dazu Konzepte vorgelegt. Über ein gewandeltes Bewusstsein in Deutschland, in der Politik, aber auch in der Gesellschaft, habe ich mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Barbara Schmidt-Matern gesprochen, die das Thema jetzt seit einigen Jahren abdeckt und wirklich einen deutlichen Wandel in Sachen, naja, Aufmerksamkeitskonjunktur beobachtet hat.
Ja, und zwar aus zweierlei Gründen. Zum einen erleben wir so eine starke emotionale Aufmerksamkeit, die es inzwischen gibt, ausgelöst durch natürlich die Fridays for Future Bewegung, aber auch das, was wir alle jeden Tag inzwischen oder fast jeden Tag, besonders im Sommer, am eigenen Leibe spüren. Also ob das die Hitze ist, die Dürre schon im letzten Sommer, die Flugscham, die so manche von uns überkommt, viele andere natürlich auch gar nicht. Das Thema Wassermangel ist inzwischen nicht mehr nur in den Staaten der dritten Welt ein Thema, sondern längst auch in vielen Regionen Deutschlands. Und wir erleben, wie unsere Wälder austrocknen und die Bäume sterben. Also das ist der emotionale Aspekt. Und dann gibt es natürlich die ganz klaren politischen Vorgaben, die sich unter anderem die Bundesregierung auf nationaler oder internationaler Ebene selbst gesetzt hat. Da gibt es Vorgaben im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Da gibt es das Pariser Abkommen. Also natürlich ist der Handlungsdrang riesig.
Aber das ist er ja eigentlich nicht erst seit heute. Und all diese Vorgaben, die hat man sich ja schon viel, viel früher gemacht. Also ich meine, Klimaschutzziele hat man sich gesetzt und die bis 2030 einzuhalten, das wird jetzt schon nicht mehr funktionieren. Das finde ich ist so ein Widerspruch, den ich gerade so schwierig finde, klarzukriegen, dass die Politik eigentlich ja gefühlt die letzten Jahrzehnte viel verpasst hat und jetzt sind wir so an einem Punkt, wo man sich fragt, so, ups, können wir es jetzt überhaupt noch irgendwie hinkriegen?
Naja, wir haben ja heute die Vorstellung des neuen Sonderberichts vom Weltklimarat IPCC und da wird ja festgestellt, dass das Temperaturplus über dem Land jedenfalls weltweit schon bei über 1,5 Grad liegt. Mhm. Das heißt, da brechen wir im Grunde schon, da reißen wir schon wieder eine Grenze. Auf nationaler Ebene haben wir unser 2020er Ziel verpasst. Da hatte die Bundesregierung sich selber verpflichtet, den CO2-Ausstoß zu grenzen. Also es gibt eigentlich rote Stoppzeichen an allen Ecken und Enden. Warum die Politik so spät erst reagiert, bleibt ihr Geheimnis. Wenn ich da mal aus meiner eigenen Erfahrung berichte, ich bin jetzt seit 2015 hier für unser Programm Korrespondentin im Hauptstadtstudio und berichte über die Klimapolitik. Und in meinen ersten Monaten, auch in den ersten 2 Jahren, war das so ein Thema Klimaschutz. Ja, das kann man mal machen. Ja, das aber sicherlich nicht so von solcher Relevanz wie etwa die Finanz- oder Verteidigungs- oder Außenpolitik. Mhm. Ich kann mich auch erinnern, im Jahre 2015 gab es einen gewissen Sigmar Gabriel, damals SPD-Chef und Wirtschaftsminister, der verschreckte die gesamte Republik, als er eine Kohleabgabe vorschlug. Das war im Grunde damals ein Vorstoß von Gabriel, langfristig aus der Kohle auszusteigen, indem er den CO2-Ausstoß in den Kohlekraftwerken verteuern wollte. Damals ging seine eigene Partei auf die Barrikaden. Die Bundesländer mit Braunkohleregionen gingen auf die Barrikaden und das Thema war ziemlich schnell tot. Das ist gerade einmal 3, 4 Jahre her.
Das ist auch bemerkenswert, dass sich die Debatten im Prinzip ja wieder und wieder wiederholen. Und du hast von Stoppzeichen gesprochen, die schon lange da waren. Stelle ich mir die Frage, also die Stoppzeichen der Wissenschaft haben eigentlich nicht ausgereicht, aber jetzt kommt im Prinzip der Druck der Masse, der Bürgerinnen und Bürger und jetzt fängt die Politik dann an, sich zu bewegen.
Ja, sie bewegt sich im Moment noch hinter verschlossenen Türen. Wir gucken ja inzwischen alle, also nicht nur die interessierten Fachkreise in Politik und Wissenschaft, sondern auch viele Bürger, die sich Sorgen machen um das Klima. Wir gucken alle auf diesen 20. September, lange angekündigt, da von der Bundesregierung, dass man also endlich liefern will und ja eine Art ganzes Klimapaket schnüren und vorlegen will. Wir haben ein sogenanntes Klimakabinett, eine kleine Runde innerhalb des Bundeskabinetts. Da sind die verantwortlichen Minister, die etwa für Landwirtschaft oder für Umwelt oder für Verkehr zuständig sind, die sich jetzt eben intensiv Gedanken machen, wie können sie denn die Vorgaben für das deutsche Klimaschutzgesetz einhalten. Es ist alles immer wieder komplex und kompliziert in den Details. Die Details stehen im Koalitionsvertrag drin. Es bleibt immer wieder aber die große, große Lücke zwischen eigenen Vorgaben, ob man nun in den Koalitionsvertrag schaut, ob man über CO2-Steuern diskutiert, zwischen eigenen Vorgaben, auch internationalen Verpflichtungen und dem mangelnden Handeln. Und das hat natürlich ganz massiv damit zu tun, dass sich vor allem die Koalitionspartner in der Bundesregierung nicht einig sind, dass ihnen teilweise auch einfach die Fachexpertise fehlt. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass der Klimaschutz allzu lange verschleppt wurde. Die Union hat schlichtweg nicht so viele Experten, die sich wirklich im Klimaschutz so gut auskennen, wie das etwa bei den Grünen der Fall ist.
Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen stärker auch auf die gesellschaftlichen Entwicklungen gucken. Du hast die Fridays for Future Bewegung schon angesprochen. Ich habe so rausgehört, du hast schon den Eindruck, dass die tatsächlich auch viel bewegt haben, also so ein bisschen politisch tatsächlich auch was in Gang gesetzt haben.
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen, denn ich bin hier ja auf mehreren Demonstrationen der Berliner Fridays-Bewegung auch selber gewesen. Die stehen hier ja seit dem Winter jeden Freitag im Regierungsviertel, beziehungsweise sie stehen und marschieren. Und natürlich hat das die öffentliche Stimmung geprägt, weil ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass es sich um Jugendliche handelt, also um die Generation, die einfach von den Auswirkungen betroffen sein wird des Klimawandels, viel mehr als du oder ich. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende auch, um politisch etwas in Gang zu setzen. Die Leute müssen leider, kann man vielleicht hinzufügen, spüren, dass sich was verändert, in diesem Fall etwas negativ zum Negativen verändert, damit man aktiv wird. Und diese jungen Leute, die werden in ihrem Leben die Auswirkungen noch ganz deutlich zu spüren bekommen. Anders als die Älteren, auch die Großelterngeneration jetzt, die natürlich durch den Lebenswandel der letzten Jahrzehnte in der westlichen Welt dazu beigetragen hat, dass wir da jetzt mit unseren CO2-Emissionen stehen, wo wir stehen.
Ist das denn aber tatsächlich auch schon eine gesellschaftliche Masse, die da in Gang gesetzt worden ist, die klimatechnisch was bewegen will? Also ist das schon ein richtiger gesellschaftlicher Wandel, den wir da sehen, oder tatsächlich doch ein kleiner Teil, eine kleine Elite?
Ich bin mir da selber immer nicht so ganz sicher. Ich glaube, man darf nicht vom Berliner Regierungsviertel aus auf den Rest des Landes schließen. Da sind wir dann ganz schnell beim Thema Stadt-Land-Gegensatz. Mhm. Im Moment sind ja viele Politiker auf Sommerreise unterwegs. Das wird immer so gemacht. Das ist Tradition hier, dass während der sitzungsfreien Wochen im Bundestag man mal so ein bisschen der Stimmung bei den Bürgern und Wählern nachspürt. Robert Habeck, der hat sich jetzt auf den Weg gemacht Richtung Brandenburg. Da sind ja Landtagswahlen unter anderem. Mhm. dort am 1. September. Und er hat sich sozusagen in die heiße Höhle gewagt nach Cottbus, also mitten in die Braunkohleregion. Und natürlich sind ihm dort unangenehme Fragen gestellt worden von Mitarbeitern der Braunkohlewerke. Wie soll ich mit 55 Jahren noch umsatteln, selbst wenn hier von Milliarden von Investitionen in unsere Region fließen? Ich kann nicht eben mal so den Job wechseln, heißt es da von Leuten, die jetzt in die sogenannten Townhall-Veranstaltungen kommen und Robert Habeck da stellen. Und man kann jetzt das Gespräch suchen, das tut zumindest die Opposition auch mit den Bürgern, denn Lösungen auf dem Silbertablett gibt es nicht. Aber dass das Problem lange übersehen worden ist, diese Politik auch zu erklären, das sehe ich als das große Versäumnis. Wir sind nicht mehr so sehr bei der Problemstellung, ist ein Bewusstsein vorhanden, sondern wir sind eigentlich jetzt einen Schritt weiter. Das Bewusstsein ist da, dass etwas passieren muss. Aber nicht nur die Gesellschaft, auch die Politik ist im Moment noch relativ ratlos, wie das umgesetzt werden kann.
Mhm. Du hast diese Stadt-Land-Differenz angesprochen. Die wird ja wirklich sehr oft auch im Moment aufgemacht. Ich habe das Gefühl, manchmal auch politisch sozusagen genutzt, um da auf eine Spaltung hinzuweisen. Ich komme ja selber vom Land und ich kann das so eigentlich gar nicht hundertprozentig nachvollziehen. Gut, Niedersachsen ist nochmal was anderes als die Brandenburger Provinz, wo man von der Kohle abhängig ist. Aber bei uns auf dem Land sind eigentlich alle schon seit vielen, vielen Jahren sehr aufmerksam, was den Klimawandel angeht, weil man den auf dem Land ja noch viel, viel stärker sieht als in den Städten. In den Städten fängt es jetzt an, dass man die Parks beobachtet. Auf dem Land siehst du das halt schon viel, viel länger, dass sich da was tut. Also wird diese Differenz tatsächlich manchmal auch ein bisschen überbetont? Wie ist da dein Eindruck?
Ich glaube, es kommt tatsächlich auf die Region, auch auf die jeweilige Klientel an und am Ende auf den Alltag eines jeden Einzelnen, wer auf sein Auto angewiesen ist, um zur Arbeit zu kommen. Ich stamme zum Beispiel aus Schleswig-Holstein. Jemand, der zum Beispiel Lehrerin oder Lehrer ist und morgens an die Schule kommen muss, auf dem Dorf, irgendwo auf dem flachen Land in Schleswig-Holstein, wo kein Bus hinfährt, nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Lehrer, der ist aufs Auto angewiesen. Es gibt keinen gut ausgebauten Nahverkehr in Schleswig-Holstein. Man könnte jetzt viele andere Regionen in Deutschland nehmen und für diese Leute bleibt einfach das Problem, dass selbst wenn sie sich klimafreundlich verhalten wollen, etwa ein Elektroauto oder ähnliches kaufen wollen, das will erst einmal finanziert sein. Mhm. Und ich kann mich erinnern, schon vor 10 Jahren wurde hier und da mal über Elektroautos und die Förderung von Elektroautos diskutiert. Es ist niemals wirklich ernst genommen worden als Thema in der Politik, mit dem Ergebnis, dass wir jetzt zwar um die Technologie wissen, aber im Grunde hinterherhinken und vor allem das Ganze für viele Menschen in Deutschland nicht bezahlbar ist, jetzt einfach mal so ein Elektroauto zu kaufen. Und da vielleicht noch ein Wort, wenn wir dabei sind, hat die Politik Lösungsvorschläge. Da muss man auch mal Andreas Scheuer erwähnen, dessen elektrische Roller jetzt seit Wochen und Monaten als Ärgernis in der Diskussion sind. Und das ist, finde ich, so ein ganz typisches Beispiel, wo man als ein Feigenblatt vorlegt, seht her, wir tun was für den Klimaschutz jetzt in der Verkehrspolitik. In Wahrheit darf man anzweifeln, dass diese E-Scooter irgendetwas zum Klimaschutz beitragen, denn sie werden überwiegend von Touristen und vor allem nur in den Innenstädten genutzt. Sie dürfen außerhalb des Stadtzentrums gar nicht abgestellt werden. Insofern sind sie keine Alternative für Pendler, die mit ihren Autos viel CO2 ausstoßen. Und das ist so ein Beispiel dafür, das erkennen sicherlich viele Bürger inzwischen auch, dass die Politik irgendwie was bereitstellen will, aber die Lösungen, die ziehen eigentlich nicht.
Dann lass uns zum Abschluss vielleicht tatsächlich nochmal auf dieses Argument Einkommen bzw. Kosten gucken, weil das ist jetzt ja auch so in der Diskussion über Klimawandel etwas, was ich beobachte, dass es heißt, Fleisch soll teuer werden, Sprit soll teurer werden, Fliegen soll teurer werden. Also alles soll eigentlich im Prinzip immer teurer werden, um das Klima zu retten. Das sagen ja oft auch eben diejenigen, die sich das wahrscheinlich sogar leisten können. Es gibt aber viele, die sich das nicht leisten können. Wie groß ist da das gesellschaftliche Sprengpotenzial einer solchen Debatte?
Ich glaube, dass das groß ist. Ich glaube aber auch, weil wir jetzt viel über die politische Klasse, auch über die politisch Verantwortlichen gesprochen haben, dass es nicht ausreicht, immer nur mit dem Finger auf die Politik zu zeigen, sondern natürlich sind wir auch alle selbstverantwortlich. Wir sehen diese inneren Widersprüche, die wir, glaube ich, alle in uns haben, in den Umfragen. Jeder ist inzwischen für Klimaschutz. Fast jeder hat Sympathien für die Fridays for Future Bewegung. Klar, jeder ist jetzt übertrieben, aber hat auch große Mehrheiten, laut den Umfragen jedenfalls. Genau. Auf der anderen Seite, wenn wir an unser eigenes Verhalten denken, fliegen wir weniger, essen wir wirklich weniger Fleisch, könnten wir auch mal etwas kürzer duschen, müssen wir immer mit zu viel Plastikverpackung einkaufen, dann erleben wir da bei den Verbrauchern kaum Bewegung bisher. Und das ist der Widerspruch, wo sich meiner Meinung nach jeder auch selbst an die Nase fassen muss.
Die SPD sucht immer noch jemanden, der den Vorsitz der Partei übernimmt. Bis Ende des Monats können sich Kandidaten melden, müssen dann den entsprechenden Rückhalt mitbringen. Naja, das Bewerberfeld, das ist noch ein bisschen überschaubar. Aber es passiert derzeit ganz viel im Hintergrund. Es ist nicht so, dass sich da bisher niemand gemeldet hätte, um den SPD-Vorsitz zu übernehmen. Aber es ist eben auch nicht so, dass die Promis der ersten Reihe Schlange stehen. Warum eigentlich nicht? Hat da keiner mehr Lust auf diesen Schleudersitz? Spreche ich drüber mit Frank Kapellan. Frank, ich habe mal so ganz grundsätzlich nachgedacht. Nehmen wir an, ich wollte mitmachen. Also ich wollte mich bewerben als SPD-Vorsitzende. Was müsste ich tun? Ich nehme an, erstmal Mitglied sein, ne?
Wollte ich gerade fragen, bist du in der SPD?
Nein, auf gar keinen Fall.
Das wäre eine neue Nachricht für unsere Hörer, denke ich mal. Ja, SPD-Mitglied sollte man, glaube ich, schon sein. Da gibt es bei den Bewerbern auch einen, der ist zwischendurch mal ausgetreten, jetzt immer wieder dabei. Also das ist Voraussetzung. Und dann muss man 5 Unterbezirke, 5 Kreisvorstände mindestens hinter sich haben oder einen SPD-Bezirk oder einen Landesverband. Oh. Also du kannst jetzt nicht einfach so antreten und keinerlei Rückendeckung haben, sondern da müssen schon so ein paar Leutchen gesagt haben, ja, die finde ich gut und die sollte kandidieren als mögliche SPD-Vorsitzende.
Wobei bei denjenigen, die jetzt den Hut in den Ring geworfen haben, die ja auch tatsächlich noch gar nicht alle diese Unterstützung haben, oder?
Genau, da sind eigentlich nur Christina Kampmann, die frühere Familienministerin aus Nordrhein-Westfalen, und Michael Roth, der Staatsminister im Auswärtigen Amt, die diese Unterstützung haben. Dann haben wir ja noch ein zweites Paar, Nina Scheer, Karl Lauterbach, Bundestagsabgeordnete, die haben sie noch nicht. Die haben uns gesagt, ist aber kein Problem, wenn wir schon zusammenbekommen. Wir haben schließlich Sommerpause und da tagen auch die Vorstände nicht und die Bezirke, da kommen die Gremien nicht zusammen, das kriegen wir schon hin. Und auch die anderen, die da im Gespräch sind, soll ich sie nochmal aufzählen?
Ja, bitte.
Ja, da ist Alexander Ahrens, der Oberbürgermeister aus Bautzen, und Simone Lange, die Oberbürgermeisterin aus Flensburg. Die kennen wir noch, viele vielleicht. Im vergangenen Jahr ist die schon mal gegen Andrea Nahles angetreten. Die wollen gemeinsam als Duo sich um die Nahles-Nachfolge bewerben. Die haben diese Unterstützung auch noch nicht. Und dann ist da Robert Meyer im Rennen. Das ist ein Start-up-Unternehmer. Wie gesagt, Einzelkandidat, und der hat auch noch nicht die notwendige Unterstützung. Und dann ist da noch ein Rentner aus Bonn, ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter. Und der hat die Unterstützung auch noch nicht, aber alle sagen, kriegen wir schon zusammen. Aber du hast es ja eingangs schon angedeutet, viele warten jetzt noch auf die großen Namen.
Ja, und also um das mal festzuhalten, man muss nicht zwangsläufig als Team antreten, aber eigentlich wäre das gerade schon ganz gerne gesehen, dass sich da sozusagen, ähnlich wie bei den Grünen, das ja auch ist, eine Doppelspitze bildet aus Mann und Frau.
Ja, ich glaube, so weit sind wir in der Diskussion. Das will die derzeitige kommissarische Parteiführung, die haben das so durchblicken lassen. Die Stimmung ist nun einfach so. Und ich glaube, wer da als Einzelkandidat antritt, der hat von vornherein sehr, sehr wenig Chancen. Gesine Schwan ist übrigens auch noch so eine Kandidatin, die überlegt, die antreten will, die nach einem Mitstreiter sucht, aber auch wohl gesagt hat, wenn ich denn keinen finde, dann trete ich eben alleine an. Also die Politikwissenschaftlerin und Gründerin der Viadrina Universität in Frankfurt an der Oder, also die möchte als alte Grande Dame der Sozialdemokraten, so sehen sie manche, sie ist glaube ich 76, auch antreten und sich bewerben.
So, und was ist denn jetzt mit den aktuellen Größen der Partei? So jemand wie Stefan Weil zum Beispiel, Ministerpräsident von Niedersachsen, bei dem haben ja ganz viele irgendwie spekuliert, dass er wohl antreten will. Was ist jetzt mit dem?
Ja, und was hat der diese Woche gesagt? Ich gehe davon aus, dass ich nicht kandidieren werde. Das steht nicht an, das erwarte ich nicht. Das hat er wirklich gesagt. Also der hält sich immer noch so ein Hintertürchen offen. Der wird bearbeitet in der Partei.
Okay.
Viele halten den für den Richtigen. Der ist eben ein erfolgreicher Ministerpräsident in Niedersachsen, hat immerhin die Wahl nach dem Schulz-Desaster, nach der Bundestagswahl, kurz danach in Niedersachsen gewonnen. Und das halten viele für einen Pluspunkt. Und ich habe heute erst wieder gehört, dass da Gespräche geführt werden, dass man versucht, ihn zu überreden. Und da haben viele gesagt, wenn man ihn lange genug bittet, dann wird er das schon machen. Aber er scheut diese Kandidatur wie der Teufel das Weihwasser. Er will nicht, er hat das immer wieder gesagt. Da heißt es immer, wenn man ihm klar macht, wie groß die Not ist, dass man einen großen Namen braucht und dass es um die Existenz der Sozialdemokratie in Deutschland geht, dann wird das schon machen. Er möchte sich, glaube ich, aber sein gutes Image in Niedersachsen nicht kaputt machen lassen und sich nicht belasten lassen durch eine Kandidatur, durch den SPD-Bundesvorsitz. Das gilt auch für Manuela Schwesig, muss man sagen.
Ja, und das finde ich so bemerkenswert. Also Weil will eigentlich nicht, Schwesig will nicht, Schäfer-Gümbel ist auch raus, Malu Dreyer möchte das auch nicht. Warum wollen die das alle nicht?
Naja, da wird jetzt zumindest noch viel taktiert. Also ich glaube schon, dass da noch welche aus der Deckung kommen werden. Was die Niedersachsen angeht, das kommt ja dann auch wieder da rein. Da gibt es diese landsmannschaftlichen Vorbehalte. Da ist Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär, 41, einer von den Jüngeren. Der will eigentlich, aber der wartet erstmal ab, was sein Landeschef Stefan Weil, was der denn wirklich macht. Dann ist Boris Pistorius, der will wohl auch Innenminister in Niedersachsen. Dann sagen die aber, da soll nicht ein Niedersachse gegen einen anderen Niedersachsen
antreten. Es kann nur einen geben.
Genau. Und dann bei Lars Klingbeil beispielsweise, ich habe den Eindruck, der wartet darauf, was ist mit Franziska Giffey, Familienministerin. Ja. Die kommt aus dem Osten, die ist auch Anfang 40. Jung, ostdeutsch, weiblich, sagen viele, die hat's drauf, die kann die Leute ansprechen, würde ich bejahen, das kann sie. Ich habe sie oft genug draußen erlebt, wie sie auf Menschen zugeht. Die kümmert sich, die tut genau das, was viele Sozialdemokraten versäumt haben in den vergangenen Jahren, sich mehr um die Probleme der Menschen zu kümmern, nah dran sein an den Menschen, altes Wort von Kurt Beck. Dem ist das in Rheinland-Pfalz sehr gut gelungen, in der Bundespolitik leider nicht. Aber auf Franziska Giffey hoffen da auch sehr viele. Und die wird sicherlich auch noch bearbeitet. Und
ja, aber die hat doch im Moment auch das Problem mit ihrer Doktorarbeit und den Fälschungsvorwürfen.
Das interessiert das einen? Ja, das ist halt die Frage, ja. Ich würde sagen, sie wird sich das gut überlegen als Familienministerin, wenn ihr der Doktortitel aberkannt wird und das kann sich hinziehen hier an der Freien Universität bis zum Jahresende. Als Familienministerin hätte sie dann möglicherweise ein Problem. Möglicherweise würde auch die CDU auf die SPD draufhauen. Da erinnern sich viele, wie Andrea Nahles geschimpft und getobt hatte, als Annette Schavan als Bildungsministerin, muss man betonen, der CDU da in der Kritik stand und gehen musste. Da war die SPD maßgeblich mit dran beteiligt. Das könnte jetzt zurückschlagen. Gut, das ist ein Problem, aber sie wird sich auch genau überlegen, welche Zukunft hat die Große Koalition? Kann ich überhaupt als Ministerin weitermachen oder zerbricht die Koalition sowieso bald? Und ich glaube, den Leuten wäre es relativ egal, wenn sie dieses Doktorproblem haben würde als SPD-Vorsitzende. Und dann könnte sie Bundesvorsitzende der Partei werden und in 2 Jahren eine neue Karriere, sage ich mal, beginnen, nämlich regierende Bürgermeisterin in Berlin werden. Denn das, habe ich den Eindruck, würde sie auch ganz gerne tun. Mhm. Das wäre auch ein Job. Und sie kommt ja aus Berlin-Neukölln oder kommt nicht daher, aber war da Bezirksbürgermeisterin, hat sich da einen Namen gemacht. Also die Chancen würden, glaube ich, nicht schlecht stehen, die SPD in Berlin noch zu retten. Mit Michael Müller, würde ich behaupten, wird es da eher schwierig.
Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob dieser Fälschungsvorwurf tatsächlich, ob sie damit durchkäme, wenn sie überführt würde. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist.
Sie könnte jetzt, pardon, wenn ich unterbreche, sie könnte natürlich auch sagen, ich lasse meinen Doktortitel ruhen.
Ja.
Sie kann ihn nicht einfach zurückgeben, das geht wohl nicht so. Aber man kann sagen, ich führe ihn nicht. Und da verweisen viele auf Andreas Scheuer, den Verkehrsminister, CSU. Der hat einen im Ausland gemacht, alles nicht so ganz sauber und er führte ihn einfach nicht.
Okay.
Und hat somit das Problem nicht. Das könnte Franziska Giffey auch tun. Ich glaube, so weit ist sie noch nicht.
Also, lass uns vielleicht nochmal zurück zum Prozedere kommen, nachdem wir jetzt über die Personen gesprochen haben, weil nehmen wir an, es werden sich jetzt noch einige finden. Wie geht es dann weiter? Die SPD tut es ja jetzt so ein bisschen der CDU gleich und hat so Regionalkonferenzen und so einberufen. Wie wird das dann alles ablaufen? Ist das dann wirklich so ein Tingeln der Teams über die Dörfer?
Genau, und da haben viele gesagt, Hut ab, wie die CDU das gemacht hat. Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn, wie die sich da präsentiert haben und natürlich Friedrich Merz. Das war eine gute Geschichte, so wollen wir das auch erleben. So soll das in etwa ablaufen. Da gibt es 23 Regionalkonferenzen, die tingeln durch die Republik. Auftakt ist am 4. September, also bis zum 1. September darfst du dich ja, wenn du in die SPD eintrittst, noch bewerben.
Dann ist und wenn ich einen Partner finde.
Genau. Ja, und dann am 4. September geht's los und in Saarbrücken, erste Konferenz. Ja. Und dann werden sich die vielen Kandidaten stellen. Ich bin mal gespannt, wie das dann praktisch abläuft, wenn es denn wirklich jetzt so viele sind. Bei der Union waren es ja eben nur die drei. Und dann läuft das Ganze bis Anfang Oktober und vom 14. bis 25. Oktober haben die Mitglieder dann das Sagen. Also wir haben 426.000 SPD-Mitglieder derzeit. Man sagt so im Willy-Brandt-Haus, man will die 100.000er-Marke überschreiten, dass sich 100.000 wirklich beteiligen und den oder die Vorsitzenden dann auch wählen. 26. Oktober, das ist der Stichtag, dann will die SPD das Ergebnis verkünden. Und dann haben wir noch den Parteitag, das steht so in der Satzung der SPD, die will man auch nicht ändern. Parteitag Anfang Dezember, da müssen die Delegierten das Votum der Mitglieder absegnen. Theoretisch könnten die auch sagen, ist uns ganz egal, was ihr entschieden habt, wir wählen einen anderen, geht, aber das kann sich keiner vorstellen. Also sie sind dann schon gebunden an die Wahl der Mitglieder. Und das Spannende ist bei diesem Parteitag, am nächsten Tag soll dann auch abgestimmt werden unter den Delegierten über den Fortbestand der Großen Koalition. Und das kommt jetzt schön zusammen. Und da müssen eben die Kandidaten auf den Regionalkonferenzen meines Erachtens auch sagen, wie es denn, sie es denn halten mit der Großen Koalition. Mhm. Und manche eiern darum, andere wiederum, Karl Lauterbach beispielsweise, die sagen, und Nina Scheer, wir müssen sofort raus aus der Großen Koalition. Und ich glaube, wenn die Landtagswahl, die haben wir jetzt auch noch, die Wahlen in Sachsen, Brandenburg, wenn die SPD nach 30 Jahren Brandenburg verlieren sollte, dann wird der Druck noch mal größer, jetzt auch aus der Großen Koalition auszusteigen.
Also das werden spannende Monate für SPD-Berichterstatter. Ich bin gespannt, was passieren wird. Und ich bin mir sicher, wir werden noch das eine oder andere Mal sprechen. Danke dir.
Könnte passieren. Ja, tschüss.
Deutschlandfunk, der Tag am 8. August 2019. Fragen, Feedback, alles, was Sie loswerden möchten, gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Danke fürs Zuhören. Tschüss.